Folge 90, Fight Report Nummer 21. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Michael Riersch.
Hey Silvana.
Michael, ich frage dich halt nicht, wie es dir geht, weil sonst können wir eine halbe Stunde drüber reden. Stattdessen, wir sitzen ja gerade in einer Damengarderobe, weil du dir das gewünscht hast.
Ja, ich wollte unbedingt in die Damen-Trainer-Garderobe von hier mal, weil normalerweise habe ich hier keinen Zutritt. Und ich muss sagen, Mädels, ich bin ein bisschen enttäuscht, wie unaufgeräumt sie ausschaut, ja. Also, wisst ihr, ich habe natürlich als Mann immer vermutet, dass es bei den Weibern in der Garderobe fürchterlich zugeht. Aber die Realität ist fast noch schlimmer als meine Fantasie.
Ja, also, es schaut ja ein bisschen schlimm aus da, gell?
Ja, ist schon wild.
Müssen wir die Helena mal schimpfen.
Jetzt, und ich hätte keinen Namen genannt. Rausschneiden würde ich es nicht, weil die Wahrheit ist wichtig. Aber das ja. ich möchte nochmal vermerken, dass du gesagt hast, nicht ich.
Journalisten sind da für die Wahrheit.
Ja, unangenehm.
Sehr, sehr. Wir haben halt einen fetten Fight Report vor uns und wir starten einfach mit UFC Fight Night vom 4. Dezember, weil wir möchten ja doch ein bisschen über andere Kämpfe auch noch sprechen. Und was mir da extrem gut gefallen hat, sind einfach nur zwei Kämpfe. Brian Barberena gegen Rafael Dos Anjos. Oh mein Gott, wieso spreche ich das halt so falsch aus? Es sei natürlich zu früh. Kannst du die Uhrzeit dazu sagen, wo wir gerade jetzt da sitzen, bitte?
8.55 Uhr.
Was ein Horror ist für die Silvana.
Ja, das sieht man, dass du in deiner Journalistenblase lebst. Das ist ja, okay. Andere Leute arbeiten schon 3 Stunden um die Zeit, aber...
Na stimmt, du bist da viel zu früh gekommen, ich habe schon so ein schlechtes Gewissen gehabt.
Ich komme immer viel zu früh.
Ja, es... Iris, tut mir leid.
Nein, sorry, that's what she said. Nein, okay.
Oh mein Gott, egal. Doch Anjos hat 2 Runden gebraucht und hat da gewonnen. Durch Submission, was mich extrem gefreut hat, dass er endlich wieder mal gewonnen hat, vor allem gegen Bam Bam Barberena. Und der zweite Kampf war der Hauptkampf von dieser Fight Night, Stephen Wonderboy Thompson gegen Kevin Holland. Es war der Fight of the Night. Schöner Kampf gewesen. Thompson hat davor ja 2 Niederlagen gehabt, ja nicht gekämpft und ich war schon total gespannt, wie er sich schlagen wird. Er hat in der Zeit ein paar graue Haare bekommen, habe ich gesehen. Er hat davor, wie wir wissen, 57 Kickbox-Kämpfe gehabt, jeden davon gewonnen. Und so in die Richtung war auch der Kampf. Kevin Holland wollte überhaupt nicht am Boden. Und
was sehr verwunderlich war eigentlich.
Ja, weil es wäre gescheiter gewesen. Es wäre so viel gescheiter gewesen. Aber egal, er hat sich während dem Kampf, also Stephen Thompson, hat sich während dem Kampf bei der linken Hand 2 Finger irgendwie gebrochen und hat einen Mega-Cut über das ganze Gesicht drüber, also über die Stirn drüber gehabt, über das linke Augenbrauen und super viele Stiche gehabt. Und was ich echt auch cool gefunden habe, war, dass er drunter geschrieben hat, bei einem Foto, ja, danke Kevin Holland, du hast jetzt wohl meine Model-Karriere zerstört. Aber es war einer seiner coolsten Kämpfe, die er je gehabt hat.
Ich glaube, es war auch einer von den Wonderboy-Kämpfen, die Zuschauer am meisten geschätzt haben.
Ja.
War, also man kennt ihn ja so nicht. Normalerweise ist er, wenn sie zu treffen und nicht getroffen werden.
Ja, voll, ja.
Und in dem Kampf hat er wirklich auch, also man darf es nicht unterschätzen, nur weil er schön ist und einen schlauen Stil hat, darf man nicht glauben, dass er sich nicht fetzen kann. Ja. Weil er hat eindeutig gezeigt, er kann und will sich auch fetzen, wenn es hart auf hart kommt.
Oh ja, und er hat Spaß dabei gehabt.
Muss ich sagen, strategisch von Kevin Holland wahrscheinlich.
Richtig dumm.
Ja.
Ja, vor allem er wäre dann schon also am Boden gewesen und hat dann zu Stephen Thompson einfach gesagt, steh auf, passt schon, mach ja. mal.
Ich meine, kann man als Kämpfer nachvollziehen, dass man einfach stolz ist und seine Hoden präsentieren will? Weiß ich nicht, ob das für einen Kevin so ein schlauer Move, aber er hat jetzt doch auch verloren.
Und vor allem, wenn du was du machst gegen einen Kickboxer, der 5-facher Weltmeister ist im Kickboxen, da kannst du nicht einfach sagen, ja, ich scheiß drauf, ich gehe nicht am Boden, wenn du die Möglichkeit hättest und ihn schon am Boden hast.
Der hat schon viele im Stehen schlecht ausschauen lassen.
Ja.
Also viele, auch gute MMA-Striker, hat Wonderboy schon blöd ausschauen lassen.
Ja. Wirklich arg. Ja, und 39 ist er, Wonderboy. 17-6 jetzt der Rekord. Und jetzt macht er Urlaub auf die Bahamas. Für das sehr beneid.
Hat er verdient.
Hat er auf jeden Fall verdient.
Bei den Bahamas ein bisschen einen schlechten Ruf haben jetzt. Aber
ja, macht nichts. MMA-Kämpfer auch nicht gerade im besten Ruf. Also
das
passt wieder zusammen.
Findest du es überhaupt? Haben wir keinen guten Ruf?
Ich habe da mal eine Bachelorarbeit drüber geschrieben und da ist es leider anders rausgekommen. Also,
wirklich?
Das ist das Image von MMA-Kämpfer und der Sportart vor allem leider nicht ganz so positiv.
Ja, das ist ja schon ewig her, Silvana, dass du Bachelor gemacht hast. Wie lange ist das her? 15 Jahre?
7 Jahre. Okay. Oder 6 Jahre. 6 Jahre, glaube ich. Du, wir haben ein UFC 282.
Das Wort, das ich für diese UFC hauptsächlich verwenden würde, ist unbefriedigend.
Unbefriedigend? Unbefriedigend. Ja, weil du nicht in München warst und das nicht live bei der Sohn gesehen hast mit Alexander Rakic, der kommentiert hat. Also ich habe meinen größten Spaß gehabt. War um 1 in der Früh in München bei der Sohn eben. Die haben uns Gott sei Dank eingeladen. Ich habe ein Interview mit Alexander Rakic endlich machen dürfen. Das wird dann die erste Folge im Jänner werden. Ab 4 in der Früh hat er kommentiert mit Marc Bergmann und Hackl. War richtig, richtig cool. Ich habe ihn Alex noch nie so chillig gesehen. Also für normal kennt man Alex, vor allem bei Medien ist er ein bisschen verhalten. Und dieses Mal hat er Sachen rausgehaut, wo ich mir echt gedacht habe. Und ich habe ein neues Wort gelernt vom Alex. Das muss ich da erzählen. Grausartig.
Grausartig. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht.
Sie haben über Kaffkicks geredet, weil in Ankunft waren extrem viele Kaffkicks. Und der Marc Bergmann hat halt gesagt zum Alex, du kennst es mit den Kaffkicks, du teilst selbst viele aus und hast aber super viel eingesteckt. Und er sagt dann so, ja, Kaffkicks sind einfach grausartig. Weil er wollte wahrscheinlich sagen, großartig und grausig. Und das war dann so ein Mix aus beidem.
Das ist ein schönes Wort.
Das ist mein neues Lieblingswort. Aber wir starten am besten mit dem ersten Kampf von der Main Fight Card, weil da starten wir mit Bryce Mitchell gegen Ilia Topuria. Und hast du gewusst, dass Topuria in Deutschland geboren ist?
Wusste ich nicht, du hast es mir vorher gesagt.
Ja.
Aber hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, er ist georgischer Abstammung.
Genau, deutsch-georgisch.
Und lebt jetzt in Spanien?
Lebt in Spanien schon, also seit seinem 15. Lebensjahr. Und der Kampf war Performance of the Night. Zu Recht.
Ja, also Topuria, Marco Kisic ist ja immer, also zweimal jetzt schon dort gewesen bei denen trainieren.
Ja.
Und der hat auch schon gesagt, okay, der Junge kann richtig was. Und das hat man hier auch wieder gesehen.
Ja.
Also der ist wirklich im Stehen, ringerisch am Boden. Und Bryce Mitchell ist auch kein Chorknabe. Also der kann wirklich gut grappeln. Das ist ein gestandener UFC-Level-Grappler.
Ganz ehrlich, ich bin mir sicher, er ist ein Chorknabe.
Ja, nein, und
der ist ein Flat-Earth-Befürworter.
Ja,
also sehr.
Okay.
Deswegen hat es mich so gefreut, dass es zu Puria geworden hat, ehrlich gesagt. Weil ich
ja, voll du und deine Round-Earth-Propaganda jetzt mal beiseite gelassen. Aber ja, wilder Kampf.
Ja, voll.
Topuria, ja, macht anscheinend auch sehr viel Gewicht, aber man merkt es ihm nicht an.
Mhm.
Also der, ja, guter Mann. Wer den Kampf nicht gesehen hat, unbedingt nachschauen. Richtiger Actionkampf. Ich glaube, zweite Runde war das Finish, oder? Zweite Runde, Arm Triangle,
genau.
Topuria. Was wild ist gegen einen Grappler vom Kaliber von Bryce, das muss man mal machen. Muss man mal hinkriegen.
Ja, war sehr doppelt motiviert. So wie ich.
Und kannst du das genauer erklären,
warum nein, doppelt motiviert? Okay. Flat Earth Befürworter.
Wahnsinn. Aber Silvana, jetzt unter uns, ja. Okay. Ich glaube auch, dass die Erde rund ist, aber Glauben ist das richtige Wort, weil es gibt natürlich theoretisch, man lernt in der Schule, diese Beweise, die man auch selber machen könnte, das heißt ein Skifahren, aber hast du jemals einen dieser Beweise selber angetreten? Hast du jemals das für dich selber empirisch überprüft, ob diese Beweise, wo man dir sagt, du könntest überprüfen, dass die Erde rund ist, dass das stimmt? Nein, du hast diese reidigen Fotos und Videos gesehen, wo die Hälfte CGI ist, von der Erde von oben, ja. Also nochmal, ich sage nicht, dass sie nicht rund ist. Ich glaube, aber das Wort ist Glauben. Wir wissen das nicht. Ja, wir glauben, genauso wie uns jemand sagt, hey, weiß ich nicht, die Russen sind böse. Ja, aber genauso glaubst du, dass die Erde rund ist. Aber es ist, ja.
Also ich habe im Urlaub schon mal ein Boot gesehen, das dann im Horizont immer kleiner geworden ist und plötzlich weg war. Aber nicht runtergefallen.
Ja, aber es ist von der Entfernung. Es wird auch, wenn es von dir so weiter weg geht, wird es einfach kleiner. Da kannst du nicht die Krümmung der Erde beweisen damit.
Ich finde schon.
Theoretisch kannst du aber die Leute fallen um die Welt auf der anderen Seite. Aber warst du schon mal dabei? Hast du schon mal die Welt umrundet?
So halber, ein Flugzeug, das war rund, so rüber. Wenn du so fliegst, siehst du es so ein bisschen rund, also die Erde von oben.
Gesagt, aber ich meine, ich sage, es wäre eine wilde Verschwörung. Also die Verschwörung müsste schon echt groß sein.
Ja, aber stimmt schon. Also die Studien waren sehr mickrig dazu.
Ja, ganz genau.
Nein, also meine zumindest.
Wir glauben ja viele Dinge einfach, weil wir den Leuten vertrauen, die sie sagen. Oder weil sie auf Argumenten basieren, die wir für schlüssig halten. Aber ja, diese Flat-Earth-Sache ist schon. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Erde flach ist.
Ja.
Ich glaube, sie ist hohl.
Aber deshalb hast du ja blinder Glaube.
Ja.
Wir sind ja alle sehr religiös da.
Extrem. Extrem. Ja.
Fast so sehr wie Darren Till.
Das ist wieder die Überleitung des Jahres, Simone.
Ja, ein bisschen religiös.
Was ist die Religion von Darren Till?
essen, glaube ich. Und Spaß haben. Der hat gekämpft als nächstes gegen Dricus Duplessis.
Ja, ich glaube Südafrikaner ist der, oder? Dricus.
Ich hab gar nicht nachgeschaut, ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, das ist Südafrikaner.
Ja, auf jeden Fall. Das war ein verrückter Kampf. Ich habe den angeschaut und habe nicht gewusst, ob es wegen der Müdigkeit ist, weil ich es ja doch wieder um die Uhrzeit angeschaut habe, bis 4 in der Früh, 5 in der Früh und sowas. Und da haben wir nur gedacht, das ist so komisch, der Kampf ist so komisch. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das schlecht ist.
Wieso komisch?
Ich weiß es nicht, der ganze Kampf, wie die gekämpft haben, war total komisch. Dann Darren Till war so schlecht am Anfang und dann plötzlich ist er wieder zurückgekommen, wo ich mir gedacht habe, der ist doch schon längst weg. Mega, mega komisch.
Was mich wundert und viele andere Leute online auch ist, jetzt hat er die ganze Zeit mit Hamzat hier gechillt.
Da macht er kein einziges Mal ringen.
Oh, ja, what the fuck? Was ich mir denke, ist, okay, die werden ja wohl ab und zu gerungen haben. Oder vielleicht haben sie auch nur geschmust, ich weiß es nicht. Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit mit einem Ringer von dem Kaliber unterwegs bin, würde ich halt vielleicht mal sagen, hey Bro, komm, lass uns ein bisschen ringen.
Ja.
Die haben vielleicht hatten sie Besseres zu tun. Nein, die hatten Besseres zu tun, offensichtlich. Ja. Andererseits muss man auch fairerweise sagen, wenn jemand lebenslanger Ringer ist, das kann man nicht, auch nicht in einem Jahr nachlernen. Also es ist, man kann sich verbessern, aber es ist schwierig. Denn
na doch, eigentlich schon. Wenn du jeden Tag mich hamst und der Typ ist ja Energiebündel ohne Ende, das heißt, du hast in der Früh ein bisschen ringen, sicher am Abend ein bisschen ringen.
Aber vielleicht ist Hamzat nicht so nährend, sondern er smasht dich einfach eine Stunde.
Das kann auch sein, aber selbst da lernst du was, oder?
Ja, du lernst gesmasht werden.
Ja, aber dann hättest du so ausgeschaut wie dieses Mal. Wobei, stimmt,
ja, so, er hat gut durchgekämpft. Er hat es mit Fassung getragen, also vielleicht ist das...
Oh Mann, ich sehe ihn nur noch an den Cage-Bicken irgendwie.
Ey, der arme Darren hat jetzt auch, glaube ich, 4 von 5 verloren.
Bist du deppert, ja.
Das geht schnell, das ist ein hartes Game.
Ja, wie gesagt, er muss jetzt mal überlegen, was er jetzt macht. Mal zurück zur Familie und mal schauen, was passiert, weil das war wirklich Submission in der dritten Runde.
Ja, das Game verzeiht. Also, das Game holt alle. Manche die früher, andere später.
Ja. Ah, verrückt. Paddy Pimblett. Dein Lieblingskämpfer. Gegen Jared Gordon. Meine Güte. Ich habe mal so viel mehr erwartet, ehrlich gesagt, von Paddy. Der Paddy Pimblett.
Ja. Ich meine, es war nicht die schlechteste Decision, die wir jemals gesehen haben.
Sie war schon mies.
Sie war jetzt nicht großartig, aber es war jetzt nicht, manche sagen, das ist die größte Robbery ever.
Nein, das nicht. Aber
es gab schon, ich habe schon schlimmere Robberies gesehen, aber jetzt nicht super viele.
Ja.
Aber es war natürlich, ist auch immer die Erwartungshaltung. Man hat sich vielleicht gedacht, okay, der Paddy marschiert da easy durch. Und der gute Jared Gordon ist halt doch auch ein Veteran und kann kämpfen.
Ah, der hat gut gekämpft. War nicht schlecht.
Und dann ist es halt doch am Ende des Tages High-Level-MMA, wo alles passieren kann und wo nichts fix ist.
Es hat mich aufgeregt, ehrlich gesagt. Und ich bin ja dort gesessen und ein Zimmer weiter vom Alex, wo er gerade kommentiert hat. Und das war dieser Raum mit ganz viel Fernseher, wo sie halt auch die Übertragung direkt kriegen aus Amerika. Mhm. Und in Amerika gibt es ja so eine Producerin, die halt genau ansagt, was als nächstes kommt, ob eine Werbung kommt, was jetzt genau kommt. Und sie hat genau einfach 10 Sekunden später, wo der Kampf abgebrochen worden ist oder fertig war halt, hat sie halt schon durchgesprochen, okay, wir haben schon den Gewinner und es ist Paddy Pimblett und sie sagt so, das gibt's doch nicht, alles auf Englisch, das ist ja voll die Robbery, das hat überhaupt nicht so ausgeschaut, wie seht ihr das? Und dann hast du direkt die Kommentatoren schon gehört und Joe Rogan, ja, Frechheit, das kann so nicht sein, das stimmt doch nicht.
Ja, nice.
Dann haben sie es verkündet und das war wirklich...
Ja, ich meine, da gibt es natürlich Verschwörungstheorien, weil der Paddy gut zu vermarkten ist und weil Dings aber
genau, den pushen sie Vollgas.
Weiß ich nicht, ob die UFC den Judges direkt sagt, lass den gewinnen.
Ich hoffe nicht.
Ich glaube im MMA, beim Judging ist es weniger Korruption, es ist mehr, dass wahrscheinlich es von Cage-Side wirklich anders ausschaut. Das weiß ich auch, also wenn man coacht oder vom Cage aus zuschaut, wirkt der Kampf anders, als wenn man sich nachher in Ruhe am Video anschaut.
Ja.
Oder auch diese mehreren Kamerawinkel hat, die hast du ja nicht. Du sitzt dort und du hast einen. Ja, und du bist halt wirklich in dem Moment auch, da fetzen sich zwei Menschen blutig 1 Meter weiter von dir. Das ist auch emotional anders aufgeladen.
Ja.
Also ja, ich glaube nicht, dass es Korruption ist. Ich glaube, es ist entweder Unfähigkeit oder andere Wahrnehmung an der Stelle. Ist natürlich trotzdem tragisch, ja, als Athlet, wenn du...
Ja.
Also ich verstehe auch die Leute, die dann sagen, hey, es ist sozusagen das Vorzugstreatment für die Paddys dieser Welt, aber ja, er hat trotzdem auch brav gekämpft, kann man ihm nicht wegnehmen. Man darf bei der ganzen Sache nicht zu sehr zum Hater werden und sich denken, also der Paddy, der kann schon kämpfen.
Ja.
Ob er jetzt Champion wird, weiß ich nicht, aber der ist schon verdient auf dem Level. Die, ob er die Decision verdient hat, ist fraglich, aber er ist nicht umsonst da wo er ist.
Sollte es nicht dann eigentlich auch vielleicht ein oder zwei Judges geben, die nur am Bildschirm schauen?
Könnte man sich überlegen, ja.
Sollen wir der UFC mal schreiben?
Und so, ja, ich glaube, da gibt es manche überlegen, ob du 5 Judges nimmst oder andere Scoring-Systeme und bla bla. Ich befürchte, so wie in jeder anderen Sportart, du kannst dieses menschliche Element nicht ganz. Mhm. Am Ende des Tages wird immer irgendwer eine Entscheidung treffen müssen.
Ja.
Und selbst wenn es den Computer entscheiden lässt, aufgrund von irgendwelchen Zahlen, muss vorher jemand die Entscheidung treffen, welche Zahlen der Computer verwertet. Also, ob das jetzt das Coole oder das Miese am Sport ist, ich befürchte, diese Diskussionen wird es immer geben.
Ja.
Außer wir würden wirklich No Time Limit einfach bis einer hin ist. Aber das dürfen wir nicht mehr, weil dann wäre es kein legaler Sport. Also.
Ey, voll. Das ist ja verrückt.
Ich wäre völlig dafür, dass wir einfach ohne Runden einfach sagst, okay, 15 Minuten, bang, bang. Und
ich wäre wieder für Schwertkämpfe, ehrlich gesagt.
Ja, das
wäre ganz geil.
Ja, du würdest es gerne sehen, wie wir einander aufschlitzen, zu seiner Belustigung. Ich bin froh, dass wir ohne Schwerter kämpfen.
Wobei, ich muss jetzt zugeben.
Ich wäre schon tot.
Okay, ist eigentlich gar nicht lustig, sorry, dass ich gelacht habe.
Ja, du verlierst einmal mit K.O. durch Schwert, das ist vorbei, ist aus.
Aber hast du House of Dragons geschaut?
Ja, während Weight Cut letztes Mal.
Meine Güte, ganz ehrlich, also ich muss das jetzt ansprechen, weil ich habe sonst nicht viele Menschen, mit denen ich noch drüber sprechen kann. Und ich habe jetzt vor kurzem angefangen, letzte Woche, und die erste Folge hat mich so fertig gemacht. Das war wie wenn du in der Früh aufstehst, das Bett ist fein warm und du springst in ein eiskaltes Wasser. Du musst reinspringen. Es war so crazy, oder? Ich weiß nicht, wer das noch nicht gesehen hat, aber es war einfach nur brutal. Völlige Überflutung von allen möglichen Reizen, die du haben kannst.
Ja,
das war gestört. Und ich schaue viel brutale Sachen, bin das echt gewohnt, aber ich war völlig überfordert mit der ersten Folge.
Ja, ich glaube, sie haben es bei Game of Thrones hat ja langsam begonnen.
Ja.
Und da haben, glaube ich, ich habe es beim ersten Mal schon auch gar nicht so geil gefunden, bin erst später reinkommen.
Mhm.
Und ich glaube, sie wollten, House of Dragons mit einem Bang starten, gleich mit Drachen und Feuer und
Dingen. Und Menschen aufschlitzen.
Tiere
zertrümmern. Das war echt brutal.
Ja, während des Weight Cuts fand ich es noch okay.
Okay.
Ich war unterhalten, also das hat mir die ersten Stunden sind recht schnell vergangen.
Du hast wahrscheinlich gar nichts mitgekriegt.
Oh ja, die ersten Stunden habe ich super mitbekommen. Dann später wird es ein bisschen.
Ja.
Also ich könnte jetzt nicht sagen, was in Folge 6 passiert, aber die ersten paar habe ich gut.
Sehr gut. Kurzer Ausflug. Hey, aber nochmal zurück zu Paddy Pimblett, was ich cool gefunden habe. Bei diesem Media Day und alles, er hat da so einen Tag gehabt, wo er Interviews gegeben hat, dann hat er Autogramme gegeben, Fotos gemacht mit Fans. Ein Fan ist angereist und hat ihn nur sehen wollen, um ihm zu sagen, dass er sein Leben gerettet hat. Weil nachdem Paddy damals mit diesem Mental Health-Dings das erklärt hat und erzählt hat, dass Männer halt sprechen sollen über seine Probleme und alles und dass das halt kein Tabuthema mehr sein soll, ist wirklich der Typ, also dieser Fan hat das gesehen, war eigentlich schon so weit, dass er sich umbringen wollte und hat sich dann auch Hilfe gesucht und wegen Paddy Pimblett hat er sich nicht umgebracht.
Das ist ziemlich cool.
Ziemlich
hat Paddy schon mal ein Leben gerettet.
Ja.
Können nicht viele von sich behaupten, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Trotzdem, die Decision hat er nicht verdient.
Nein. Nur damit wir was Positives über Paddy sagen.
Nein, man darf, nur weil die Decision, wenn man jetzt nicht einer Meinung ist mit den Judges bei der Decision, darf man jetzt nicht den Fehler machen und sagen, okay, Paddy ist unverdient dort oder kämpft nicht auf dem Level. Also er hat die Skills und er vermarktet sich gut.
Das stimmt.
Muss man trotzdem auch so stehen lassen.
Ja. Hauptkampf. Na, du wolltest davon einen Kampf, oder?
Nein, Hauptkampf, unbefriedigend. Also cooler Kampf. Kampf selbst an sich finde ich sehr gut.
Der war cool. Ich habe nicht verstanden, warum Ankalaev so spät erst ein Ringen begonnen hat.
Das fragt er sich sicher auch.
Aber warum hat seine Ecke gesagt, erst ab der dritten oder vierten Runde? Ab der vierten, glaube ich, erst.
Das Problem ist, Ringen ist super anstrengend. Und wenn du viel ringst und den Kampf nicht beendest, ist es halt bei einem 5-Runden-Kampf, ich habe noch keine 5 Runden gekämpft, aber du kannst dich auf eine Runde schon mit dem Ringen richtig herrichten.
Mhm.
Wenn du offensiv beim Ringen zu viel Gas gibst. Und vor allem, wenn du offensiv ringst und es kommt nichts heraus, ist es ein echtes Minusgeschäft. Oder wenn du einen runterbringst und er poppt gleich wieder hoch.
Ja. Aber wir kennen ihn ja schon von anderen Kämpfen. Wir wissen, dass er das locker durchdruckt.
Ja.
Oder ist sein Ringen so schlecht gegen Jan? Oder?
Ja, wobei ich muss sagen, man hat X in Jan. Defensiv ringen und aufstehen ist beides wirklich, hat man auch gegen Alex gesehen, ist wirklich nicht seine große Stärke.
Ja.
Was seine große Stärke ist, sind Kicks.
Ja, Calf-Kicks, die waren großartig.
Ich meine, kann ich dir auch aus Erfahrung sagen, es ringt mit dem zerfetzten Bein, ringt sich's auch nicht mehr so geil.
Ja.
Weil du musst fürs Ringen musst diesen Penetration-Step machen, also musst wirklich weit und tief reinsteigen für den guten Takedown meistens.
Ja.
Und wenn dein Bein schon so richtig am Arsch ist und sich nicht mehr gut abwinkeln lässt, das ist das machst du nicht mehr so gerne.
Es war wirklich hart zum Anschauen. Ja, also Badefies.
Beide Beine. Ich meine, Ankalaev wirklich ein absolut zäher Hund. Ja. Wenn wir das nicht vorher schon gewusst haben, wissen wir es jetzt.
Ja, das war wirklich unglaublich.
Aber diese ersten drei Runden waren hart. Also
heftig.
Muss man natürlich auch sagen, okay, strategisch vielleicht. Man hat ja gesehen, dass Jan mit den Takedowns weder von Teixeira noch von Alex das eine Mal wirklich gut zurechtgekommen ist. Aber wahrscheinlich ist er auch nicht so leicht runterzumachen normalerweise.
Er ist so schwer.
Ja, und er ist auch stark.
Also, ja.
Wenn er mal unten ist, finde ich, versucht er nicht genug aufzustehen. Ja. Also er spielt ein bisschen so dieses Oldschool-Game, unten ist dann Guard und Ding. Also ja. weiß auch nicht, Light Heavyweights wahrscheinlich auch, wenn er in der vierten Runde auf dir drauflegt, ist das mit dem Aufstehen ist auch anstrengend.
Oder? Ja, voll, ja. Ersten drei Runden hätte ich auf jeden Fall Blachowicz geben.
Das hätte ich genauso getan. Und ich finde auch nicht, dass die letzten 10-8 waren. Also für mich wäre das 3-2 Blachowicz gewesen.
Ja.
Ist halt in dem Fall extra bitter, weil wenn jemand den Titel schon hat und es ist Draw, das war bei mir schon mal der Fall, dann bleibt der Titel halt beim Champ. Ist auch nicht die geilste Art, den Titel zu verteidigen, aber es gibt zumindest irgendwie, der Titel ist nicht, aber jetzt, der Titel war vacant und er ist immer noch vacant. Das meine ich unbefriedigend extrem, zum Maximum. Es gibt so selten Draws im MMA. Das war ja die Art von Draw, wo ein Richter sitzt für Blachowicz, ein Richter sitzt für Ankalaev und einer sitzt Draw. Weil da müssen die Sterne wirklich richtig stehen, dass genau dieses Ergebnis zustande kommt.
Aber was ich schrecklich gefunden habe, war das Interview danach von Joe Rogan, wo er einfach Blachowicz 4-5 Mal gefragt hat. Eben, ich weiß nicht genau, wie er das ausgedruckt hat, aber einfach, dass Blachowicz dann wirklich gesagt hat, er fühlt sich nicht als Sieger, Ankalaev hätte es gewonnen und Joe Rogan ist dann noch so unneutral und wenig objektiv, dass er hingeht und sagt, ja, er sieht da, dass Ankalaev das gewonnen hätte. Wo ist der Gürtel für Ankalaev? Und ich frage mich, was ist das für Journalismus? Ich meine, er ist kein Journalist, aber trotzdem, das geht nicht.
Ich finde, man sieht halt auch, Blachowicz hat das wirklich extrem erwachsen und reif getragen.
Ja.
Wenn er sich den Kampf nochmal anschaut, nehme ich auch an, dass es 3-2 für sich sehen wird. Ich meine, die erste Runde ist, glaube ich, die, wo man diskutieren kann.
Ja.
Also ich glaube, das Ganze hängt davon ab, wie man die erste wertet. Aber
ja,
und ich finde, Ankalaev hat das überhaupt nicht schön getragen, auch diese Social-Media-Ding. Ja, ich meine, ich verstehe es, er ist natürlich verständlicherweise frustriert.
Aber er hat ihn nicht dominiert.
Aber er hat ihn nicht dominiert. Er kann froh sein, dass er sozusagen...
Dass er draw war.
Dass er, ja, also er ist natürlich mit einem Draw ist niemand zufrieden, aber am Ende des Tages hätte es für ihn genauso gut ein L sein können. Und ich finde, du hast schon recht, natürlich, man wird dann provoziert von den Medien und wahrscheinlich auch von seinen Freunden, die sagen, hey, du hast es fix gewonnen.
Ja, vor allem, wenn der Ecke dann vielleicht auch noch sagt, wir sind eh vorne oder in sowas.
Aber das ist so wie diese Entschuldigungen nachher. Ich finde, man beschädigt sich selbst eigentlich mehr, als man sich Gutes tut. Ja, dann sagt man, okay, ja.
Was ich auch total crazy gefunden habe, war einfach, dass Dana White 10 Minuten später gefühlt einfach den nächsten Titelkampf verkündet hat, was einfach überhaupt nicht geht. Also Glover Teixeira gegen Jamahal Hill ist als nächstes für Light Heavyweight Titel, was Dana White sagt eigentlich normalerweise immer, er macht keine Fights am Tag der Fights und da 10 Minuten später hat er schon den Kampf fertig.
Das ist so, wie wenn der König tot ist, da muss es sofort einen Nachfolger geben. Der König ist tot, lange lebe der König. Wenn der Titel muss ja, was ist dieser Gürtel ist einsam.
Ja.
Der muss besetzt werden. Das ist für die Legitimität des Gürtels wichtig. Also der Titel ist tot, der Titel muss aber leben. Das ist, deswegen glaube ich, der Jamahal Hill ist ja auch luckiest Title Shot ever. Ich glaube, das ist Nummer 7 im Ranking.
Unglaublich, dass das überhaupt da zur Frage steht.
Ja, aber das ist Sport, ne? Du weißt nie. Auf einmal ist Marokko eben.
Ja. Und vor allem gegen Glover Teixeira, weißt also, du? Also kann es sein, dass er das gewinnt auch noch.
Ja, absolut, das ist so. Aber das ist
die
das.
Nummer 7 plötzlich die Nummer 8.
Das ist ja, das Schöne. Champion. Ja, auf einmal ist Jamahal Hill Champion.
Ja.
Überleg dir das bitte, ja. Aber ich meine, auf dem Level kann immer alles passieren.
Ja.
Im Kampfsport. Das ist auch das, was es cool macht. Aber natürlich, das, was Dana White muss, er soll gar nicht sagen, ja, okay, wir haben noch keinen Light Heavyweight Title Träger, aber ist okay, wir brauchen auch nicht so dringend.
Ja.
Das ist halt, also, ja.
Ich habe es zuerst das erste Mal gar nicht gecheckt, dass da gerade kein Champ ist, wie Jiri da kurzfristig halt gesagt hat, dass er halt den Gürtel zurücklegt. Das habe ich erst irgendwie ein bisschen später erfahren und ich aktualisiere die Rankings und ich denke mir so, das gibt's doch nicht, warum kommt da nicht der Champion? Da ist einfach nichts gewesen.
Eben, das meine ich, wenn es einen Titel gibt, ist es halt wirklich, glaube ich, für die Seriosität wichtig, dass der auch stringent nachbesetzt wird.
Ja.
Aber das natürlich das Ergebnis war für alle, glaube ich.
Komisch.
Kannst du selber sagen, wie gesagt, in einem Titelkampf ein Draw ist nicht so geil, ich meine, verlieren ist weniger geil.
Ja.
Aber man muss sich dann halt auch, finde ich, solche Kämpfe muss man sich dann nachher objektiv anschauen. Und es bringt ja auch nichts, jetzt zu sagen, ah, die Judges oder ah, die Dings, kann sich nur anschauen, okay, welchen Anteil hatte ich daran, dass das Ergebnis so ist, wie es ist und was kann ich nächstes Mal besser machen. Das ist ja so eine Mindset-Frage. Aber ich meine, verstehe auch jeden, der frustriert ist, du hast fast den UFC-Titel gewonnen, die Chance kriegt nicht einmal jeder. Du weißt gar nicht, ob du wieder eine bekommst. Und wenn du da dich fühlst, so wie ein Kalai, egal ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, wenn du das Gefühl hast, du wurdest dieses Titels beraubt, das ist natürlich... Wer weiß, ob ich da schöne Emotionen hätte und ob ich das mit Fassung tragen könnte.
Ja.
Aber Jan hat das wirklich, ich meine, gut, Jan ist auch 39. Der ist, oder
ist er ein bisschen älter? Kann sein.
Auf jeden Fall ist er erwachsen.
Nein, stimmt, ich glaube 39, ja.
Und hat auch schon sehr, hat auch den Titel schon gehabt, ne, und hat schon, ich glaube, das ist auch der Reifebonus ist auch darauf zurückzuführen.
Ja.
Aber natürlich, Joe Rogan ist natürlich, der ist dafür da, dass er Drama erzeugt. Ja, der ist,
das kann er gut.
Der ist kein Journalist, der hat keine Verpflichtung zur Objektivität.
Dafür wird er nicht bezahlt.
Nein, der wird dafür, genau für das bezahlt, was er macht.
Ja.
Einfach ein lauter Fan zu sein und den Sport zu lieben, und das macht er auch. Ja.
Hey, wir haben noch ein UFC Fight Night Cup, gell? Dieses Wochenende. Ich habe mir den ersten Kampf angeschaut auf der Main Card von Dober. War sehr überrascht, Dober ist super gekämpft. Die anderen Kämpfe haben wir leider gar nicht angeschaut, da ist was dazwischen gekommen. Willst du uns erzählen, wie es
ausgegangen hab, ist? Ich habe auch von der Karte nur Tsarukyan gegen Ismagulov geschaut, weil das von vielen, also wir haben sie gestern hier im Gym geschaut, weil das von vielen auch, also die beiden werden auch als die Future of the Lightweight Division gehandelt ein bisschen.
Ja.
Völlig zu Recht. Also ich glaube, Ismagulov war, ich möchte jetzt nicht lügen, aber 15 oder 16-0. Und Tsarukyan, spätestens seit Tsarukyan gegen Makhachev, weiß man, dass der Junge wirklich was drauf hat. Mhm. Also ich finde, der hat Islam eigentlich den knappsten Kampf gegeben, den er bisher hatte. Und ja, also das sind zwei wie ich hier junge Killer. Tsarukyan hat das dann gewonnen, Unanimous Decision.
Ja.
Sehr sehenswerter Kampf, wirklich sehr, sieht man wirklich modernes MMA auf ganz hohem Level. Also das ist wirklich auch ein bisschen ein Blick in die Zukunft, wie der Sport ausschauen kann, auf dem Level, wie er ausschauen wird. Und ich glaube, die beiden werden auch in der Gewichtsklasse auf jeden Fall. Also die sind nicht so unrecht als Future gehandelt worden, die werden auf jeden Fall relevant sein.
Das werden wir anschauen, dann heute beim Hanfahren.
Sind auf jeden Fall 17 Minuten, die du nicht bereuen wirst.
Ja, ich bereue prinzipiell fast keinen MMA-Kampf, ehrlich gesagt.
Nee.
Hast so du jemals einfach...
Was mit Rose gegen Carla zum Beispiel?
Aber trotzdem hast du angeschaut, trotzdem war es gehypt. Und war es
ja,
eine Zeitverschwendung?
Ja, die ersten drei Minuten. Ja, ich habe vorgespult.
Ich habe auch vorgespult, das stimmt.
Ich muss gestehen, ich schaue dir auch nicht alle fertig. Also wenn, ich habe schon so viele gesehen. Bin immer für einen guten Kampf zu haben, wurscht auf welchem Level, auch wenn ich live auf einem Event bin. Und zwei Amateure hauen sich, wenn es geil ist, schaue ich hin und schreie und Aber wenn der Kampf auch auf hohem Level, wenn es ein Schnacher ist oder wenn es...
Ja, der war wirklich ein bisschen fad. Das stimmt schon.
Aber der, also Tsarukyan gegen Ismagulov, ist absolut nicht fad.
Ja.
Leute, anschauen. Zurückkehren, ich kann mir gut vorstellen, dass der eines Tages Champion ist. Ich meine, ist in der Lightweight Division immer eine große Ansage, aber der hat auf jeden Fall das Zeug.
Finde ich gut.
Richtig, ja.
Wir haben die wichtigsten Kämpfe durch. Wir haben heute aber noch was vorbereitet.
Haben wir das, Ivana?
Ich habe einiges vorbereitet.
Oh, shit. Du hast ja auch einen ganzen Haufen Notizen.
Ja, voll.
Wie so eine richtige Boomerin, so mit Kugelschreiber auf Papier.
Mit Stift.
Ja, so wie damals, so wie die Großeltern.
Ich bin mir sicher, irgendwann in Zukunft können die Kinder sicher nicht einmal mehr schreiben mit einem Stift.
Aber wozu auch?
Weil es Spaß macht, weil es die Gehirnhälften verbindet.
Ja, die sollen lieber lernen, wie man Steuererklärung macht und Code schreibt.
Oh
und,
Gott.
Und Drohnen in Kraftwerke reinfliegt, das sind Sachen, die wichtig sind. Ja, aber
okay, zum Überleben auf jeden Fall.
Ja, genau, der ganze andere Shit. Wirklich. Die kannst du schreiben mit der Hand, wozu die Leute früher auch immer so, die Lehrer so, hey, du hast nicht immer einen Taschenrechner dabei. Jeder von uns hat jeden Tag, die ganze Zeit, nicht nur einen Taschenrechner, der Computer auf meinem Handy ist wesentlich stärker als der, mit dem sie zum Mond geflogen sind.
Ja, das stimmt.
Ja, also,
und die kann auch gar nicht Kopf rechnen, ohne den bin ich total aufgeschmissen.
Reden wir nicht über unnötige Skills, mit denen Kinder und Leute gequält werden.
Okay, ich finde es nicht als Quälen, ich schreibe extrem gern.
Schau, aber jeder Vollidiot kann schreiben, aber wer kann kritisch denken? Du musst lernen, wie du Buchstaben des Handy tippst und nicht 4 Jahre lang ABC malen in Wirklichkeit. Nein, aber ja. Lass uns nicht darüber sprechen.
Okay. Ich würde gern den Pechvogel des Jahres vorstellen.
Kategorie Pechvogel, hau raus, bitte.
Li Jingliang, der einen mega geilen Kampf geliefert hat, der nicht gewonnen hat, der super vorbereitet war für die ganze Fight Week, für alles. der einen so einen tollen Anzug angehabt hat, den er maßgeschneidert gehabt hat und nicht gebraucht hat.
Pech voll des Jahres.
Absolut, ich habe lange überlegt.
Noch, aber war das auch noch dieses Jahr, wo er von Hamza so richtig hergenommen wurde?
Das kann schon sein.
Pechvogel des Jahres. Ja, sorry, Bro.
Ja, ja. Aber nachdem wir gerade bei Asiaten geblieben sind, oder Sen, möchte ich dir meine Top 5 persönlichen UFC-Momente erzählen.
Tu es.
Nummer 5. Ich habe, ja, der ist mir einfach eingefallen und ich habe mir gedacht, das ist mein UFC-Top 5-Moment. UFC 273, Volkanovski gegen Korean Zombie.
Oh ja. Yeah.
Krasser Kampf gewesen am 9. April, schon sehr lang her, aber Zombie hat verloren. Aber das Verrückte war eigentlich danach, was die ganze Aktion danach. Also Volkanovski ist zu ihm hin. Das war so mega viel Respekt. Man sieht im Kampfbusiness immer viel Respekt, aber die haben sich hingekniet und er hat sich bedankt. Und während dem Kampf hat Volkanovski ihm schon gefragt, hey, bist du dir sicher, dass du weiterkämpfen willst? Willst du nicht abbrechen? Und es war dann echt gut, dass der Kampf abgebrochen worden ist, weil das war ja einfach eine harte Bängerei und Zombie ist richtig vermöbelt worden. Und ich glaube, das hat er auch noch nie erlebt, dass er so vermöbelt worden ist. Mm. Er hat sich richtig schlecht gefühlt und danach ist Volkanovski zu ihm hin und hat ihn so richtig lang umarmt. Also keine so schnelle Umarmung, wie wir es für den Mai sehen, sondern richtig lang umarmt und Korean Zombie hat geweint. Und ich hab ihn noch nie weinen sehen und das ist einfach dieser Moment, dass Volkanovski hingegangen ist, ihn umarmt hat, wirklich so richtig ihm getröstet hat und Zombie einfach nur geweint hat, das war für mich echt irgendwie mega traurig, herzzerreißend ehrlich gesagt, aber echt ein schöner Moment gewesen.
Es ist ein schöner MMA-Moment.
Ja.
Der hat ihn so richtig verprügelt, also so richtig so, dass man als Zuschauer sich schon denkt, ah.
Ja.
Und das denke ich mir, ich sehe jeden Tag, wie Leute verprügelt werden. Ich bin auch schon selbst verprügelt worden, ich habe auch schon Leute verprügelt, aber trotzdem, das war so richtig schon so, wo du denkst, ah.
Ja, und Volkanovski hat es wehgetan.
Die Ecke oder der Schiedsrichter sollten da wirklich was machen.
Ja.
Und dann sind sie aber noch Homies nachher und sind ja, so, voll. Hey, komm. Ich habe dich jetzt verdroschen, aber komm her, Junge, komm her.
Sich so richtig entschuldigt dafür.
Ja, ja. Volkanovski, guter Mann.
Voll. Nummer 4. Amanda Nunes gegen Juliana Peña. Aber nicht der Kampf selbst, sondern das Weigh-In. Ihr habt es so gefeiert, dass Peña ihre kleine Tochter mitgenommen hat und die sich genauso hingestellt hat beim Stare-Down gegen Nunes. Das ist so cool, das habe ich noch nie gesehen. Ich fand es richtig, richtig
lässig. Ich finde es super ehrlos, das zeige ich einen.
Ja, gell? Vor allem die Kleine hat sich ja mega drauf. Ja, habe ich mega süß gefunden. Nummer 3. Ich weiß nicht warum, aber ich hab den Moment extrem cool gefunden. Ist gar nicht im Cage gewesen. Jan Blachowicz, bevor er seinen Kampf gehabt hat, UFC 282, hat er irgendwo in Las Vegas, keine Ahnung, war er im Wald, am Berg, wo überall Schnee ist.
Ich glaube, es gibt keinen Wald in Las Vegas.
Ich habe keine Ahnung, wo er war, außerhalb von Las Vegas. Ich habe keinen Plan. Und der Typ hat sich ein Eisbad gesucht. Er hat eine Quelle gesucht oder einen See, wo er Eisbaden kann. Ist herumgewandert mit seiner Mentaltrainerin und dem Kamerateam, hat nichts gefunden. Aber während dem Wandern hat er Geschichten erzählt über Bären und Polen und wie man sich halt vor Bären am besten irgendwie verhält oder Tipps, wie man da dagegen überlebt. Der erste Tipp war, ja, du gehst einfach hin und machst Jab, Jab, Jab und auf Distanz halten. Und er hat gesagt, okay, wenn das mit der Distanz nicht funktioniert, dann laufst du weg und suchst du sofort am Baum. Du kletterst auf den Baum rauf, ziehst deine Hose aus und kackst auf die Hose, weil der Bär hat dann diesen Geruch, dass du stirbst und wenn du nach Tod riechst, lauft der Bär weg, weil er meint, er kann die eh nicht mehr essen.
Das sind die schlechtesten Bärentipps ever.
Extrem, oder? Aber ich hab's so gefeiert.
Ja, weil ein Bär ist auch schneller als ein Mensch, der holt dich einfach.
Ich war's. Jab, ich
glaube, das war ironisch von guten Jahren. Aber Leute, falls ihr wirklich einen Bären seht, ich glaube, es hängt davon ab, welche Art von Bär.
Ja.
Ihr seid ziemlich am Arsch.
Immer.
Ja, Bär ist problematisch.
Ja, das stimmt.
Es gibt so Bären-Pfefferspray, so Bär-Spray oder so gibt es, das hilft anscheinend.
Voll.
Ja.
Egal.
Baumklettern ist, glaube ich, auch gut.
Wenn du einen gescheiten Baum
aber
hast,
dann draufkommst. Aber behaltet eure Hose an, außer es ist Sommer.
Ja, und vor allem im Winter wird sich dann, wie entscheidest du die zwischen Hose und T-Shirt? Richtig schwer, vor allem wenn dann das T-Shirt extrem cool ist oder super teuer.
Du tauschst dann einfach erfrieren gegen gefressen werden. Ich meine, das ist ein guter alter Affen-Move, in die Hand kacken und auf jemanden werfen.
Ja.
Aber du hast halt dann Kacke auf deiner Hand.
Ah,
Willst du so sterben, dass du einfach dich finden auf so einem Baum erfroren mit deiner eigenen Kacke in der Hand? Das ist schon.
Was er so noch gesagt hat, er hat gesagt, und wenn du einen Bär siehst, geht Scheißen richtig schnell.
Ja. Ja, das glaube ich auch.
Zwischen der Nummer 2 und der Nummer 1 habe ich mich fast nicht entscheiden können. Aber ich habe mir dann gedacht, wir nehmen die Nummer 2, Stephen Wonder bei Thompson. Es hat am 7. Oktober ein Video von ihm gegeben, wo er einfach in der Badewanne liegt, mit einer rosa Badehabe auf, und er hat Werbung gemacht für den nationalen Badewannentag und hat Badehauben verlost einfach. So richtig bunte, lustige Badehauben. Ich habe das so lustig gefunden, das Video, dass das einer meiner Lieblingsmomente von dem ganzen UFC-Jahr war.
Badewannentag.
Hast Stephen Wonder bei Thompson in der Badewanne mit einer rosa, lustigen Oma-Badehaube schon mal gesehen?
Nein.
So super.
Nein, Badehaube ist jetzt auch kein Produkt, das ich so dringend brauche.
Nein, ja nicht. Ah ja. Okay.
Badewanne verwende ich oft, vor allem zum Weightcutten. Ja. Aber Badehaube ist... vielleicht, war nicht so mein Produkt.
Vielleicht würdest du dann besser schwitzen, wenn du eine Badehaube aufhast.
Vielleicht ist genau das, was mir gefehlt hat letztes Mal. Danke, Wonderboy. Danke.
Ja, Nummer 1 ist für mich einfach Jiří Procházka. Der Typ, das ist das Gescheiteste, was ich je gehört habe eigentlich. Er meditiert gern. Und er hat erzählt, dass er 3 Tage durch meditiert hat, ohne Essen, in einem dunklen Raum, weil da kannst du am besten gegen deine Dämonen arbeiten und trainieren, was du willst im Kampf, mental. Das ist einfach verrückt.
Ja, wobei, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich das zitieren darf, aber sagen wir so, man könnte jetzt auch, ich meine, wenn du wirklich diesen Spirit hast, dieses, wenn ich meditiere, 3 Tage, dann rennst du dann rum und erzählst es den Leuten auf Social Media.
Er hat ja gesagt, er will eigentlich drüber reden, aber
ja, aber er will drüber reden, er will drüber reden. Das heißt auch, ich kann es auch sagen, ich war jetzt 5 Tage in einem Zimmer ohne Essen und meditiere. Es ist schon so, ich kaufe es hier nicht ganz ab. Ich muss ehrlich gestehen, aber vielleicht auch natürlich, weil ich Team Rakic bin, aber...
Ja, und Rakic ist letztens auch gesagt, er kauft es ihm nicht ab.
Ja, also nein, wir kaufen es ihm alle nicht ganz ab.
Ja.
Also, wie gesagt, vielleicht sind wir nicht objektiv, aber ich weiß es nicht, das ist schon... Es ist mir ein bisschen zu viel.
Ja.
Auch so, ich habe mich schon, weil ich gebe den Titel auf Ehre her. Das ist so, Bro, ich meine...
Ja.
Ja, nein, vielleicht tue ich ihm Unrecht. Sorry, Jiri, weil du den Podcast hörst auf Deutsch und dich gedisst fühlst, aber ja, nein, ich will.
Macht nichts.
Nein, aber du fängst offensichtlich drauf rein, ja?
Also, ja, ich fall drauf rein, ich fand's richtig geil.
Ja, es funktioniert schon. Du siehst selbst aufgeklärte MMA-Journalistinnen
oh Gott.
Fallen auf den Move rein.
Bist ja, du mir gerade akkreditiert oder wie sagt man da, diskreditieren?
Nee, ich hab gesagt, du bist. Hallo. Leute, wirklich, ihr müsst mir mal helfen hier, ja? Die macht schon wieder so Frauen-Gedankentricks mit mir, diese Mann, das ist nicht okay.
Du.
Ich habe schon eine Frau in meinem Leben, die mich mental misshandelt, das ist wirklich genug.
Okay, macht nichts. Nice, ja, vielleicht schaffst du es einmal. Ja. Du, was ich cool finde, bevor wir über deine Top 5 Kämpfe sprechen, die UFC hat jetzt einen Deal mit La Liga. Das heißt, La Liga macht Werbung für UFC und umgekehrt im neuen Jahr. Finde ich extrem geil.
Ist das die spanische Fußballliga?
Genau.
Okay.
Ich habe das Gefühl, UFC wird Mainstream.
Ja, das ist immer die Frage, ob das gut ist oder nicht gut, aber...
Mhm. Schauen wir mal.
Das Mainstream wird auch immer ein Aimbong am Boden verboten, weil es gräuslich ausschaut.
Oh ja, das wäre schrecklich. Michel, erzähl uns deine Top 5 Kämpfe, so schnell wie möglich.
Ich sage euch, wie es ist, wir müssen dann trainieren, die Silvana und ich.
Ja.
Also nicht gemeinsam, aber sie macht diese Thai-Box-Scheiße und ich mache was Cooles, nämlich MMA. Ich mache das richtige, gescheite MMA, ja. Sorry an alle Thai-Boxer da draußen. Es ist halt nicht so geil wie MMA. Es ist besser als nichts, aber es ist nicht so geil wie MMA.
Michel, wir haben keine Zeit dafür.
Ja, und deswegen müssen wir uns jetzt beeilen, weil die Silvana die Zeit nicht im Griff hat. So,
ja. Und die will dann noch was erzählen.
Ja, jetzt hör auf. Okay, also Leute, meine Top 5 Kämpfe dieses Jahr. Beim Zusammenstellen der Liste ist mir aufgefallen, dass ich jetzt über die Jahre wirklich so ein richtiger UFC-Main-Event-Titelkampf-Prolet geworden bin.
Wer nicht?
Aber es macht nichts, ich stehe dazu. Und das waren auch wirklich 5 richtig geile Kämpfe.
Ja.
Ja, ihr könnt was anderes behaupten, ich lese die Kommentare nicht. Also wirklich,
erzähl uns die Kämpfe.
Wenn ihr nicht im echten Leben, ist mir egal, was ihr davon haltet.
Das ist jetzt so spannend.
Schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und wenn ihr es schon gesehen habt, schaut es euch trotzdem noch an, wenn ihr euch die Kämpfe noch mal anschaut. So, Nummer 1, 22. Jänner, UFC 72, Ngannou versus Cyril Gane, wie auch immer ausgesprochen wird.
Geiler Kampf, also Top 5, also der 5.
Fünfte,
Kampf.
Nummer 5. Ja. Richtig fetter Kampf, unerwartete Sachen, Heavyweight-Kampf auf hohem athletischem Niveau. Hin und her, doch recht viel gegrappelt dafür, dass sie beide Striker sind. Ja, dicker Kampf. Auch Ngannou seitdem nicht gekämpft. Also ja, vielleicht wird es sein letzter sein, man weiß es nicht.
Ja.
Sein letzter gewesen sein. Auf jeden Fall hat das Jahr ziemlich fett begonnen, diese Heavyweight-Schlacht. Dann der nächste ist im Mai, UFC 274, der ist wirklich auch geil. Ich habe den fast als Nummer 1 genommen, aber die kürzeren sind halt dann doch, also die kürzer Hersen sind frischer im Gehirn. Und zwar war das Oliveira gegen Gaethje.
Sowas von.
Absolut wilder Kampf. Ja, damals Oliveira noch Champ war.
Ja.
Absolut sehenswert. Richtig geil. Honorable Mention, Oliveira gegen Chandler.
Boah, das mega.
Aber ich habe nur 5 auswählen können, deswegen ist der. Aber wie gesagt, das ist dieser fetter Kampf.
Ja.
Richtig fetter Kampf. Dann im Juni Teixeira gegen Prohaska.
Mhm.
Auch wie unerwartetes Ende. Hätte sich niemand gedacht. Der Kampf geht hin und her. Ganz, also wer den nicht gesehen hat oder ihn nur einmal gesehen hat, richtiger Krimi von einem Kampf. Also wir waren gerade nach Inferno frühstücken im Hotel am nächsten Tag, wo Roberto gewonnen hat. Und wir waren ganz fertig. Also die anderen Leute, die im Hotel waren, haben sich richtig amüsiert über uns, weil wir so emotional gefesselt waren von dem Kampf. Und
geil.
Man kann auch nicht wegschauen, weil es passiert wieder irgendwas Wildes. Also ja, das ist, und ich meine, das ist Nummer 3.
Ja, 2.
Nummer 2. Wie gesagt, die Top 3 waren so schwer zu ranken, ich habe es dann einfach da rein, also der chronologischen Reihenfolge nach.
Ja.
Da sind wir jetzt dann schon im August, Usman gegen Edwards 2.
Steht bei mir auf der Liste.
Ja, was für ein wilder Kampf, richtig super Kampf von Usman. Ja. Und dann dieses unglaubliche Rocky-Style-Finish. Wenn man jetzt, also in einem Film wird man sich denken, ja okay, das war jetzt ein bisschen klar, dass es so passiert.
Fake.
Aber es ist das echte Leben und es passiert wirklich.
Ja.
Auch mit der anderen. Wirklich. Nachdem er den Kampf geschaut hat, gibt es auf YouTube, gibt es so ein Ding, da hat jemand die Rocky-Musik über die Ansprache gelegt, die sie dem Edwards im Corner gegeben haben. Und es passt so gut. Also ich glaube, die perfekte Art, den Kampf zu schauen, ist bis Runde 4 fertig zu schauen, Kampf pausieren, YouTube aufmachen, diese Minute mit der Rocky-Musik schauen und dann die 5. Runde schauen.
Ja.
Ich glaube, das ist die einzige Art, diesen Kampf voll genießen zu können. Weil der Rocky-Soundtrack, der ist einfach wirklich wichtig für diesen Moment.
Das ist mörderisch.
Der wird jetzt auch immer in meinem Kopf spielen, wenn ich diesen Weg so. Normalerweise, wenn er den Kampf dann verliert, wird man sagen, total behinderte Trainer, toxische Ansprache, sinnloser Dings. In dem Fall hat es perfekt funktioniert. Das war genau das, was er gebraucht hat. Geil.
Top 1.
Top 1, wie gesagt, irgendeiner muss Top 1 sein. Vielleicht auch, weil es der am wenigsten lange her, das kann man so nicht sagen.
Ist meistens so.
Am wenigsten weit zurückliegende, glaube ich, Kampf. Es war Adesanya gegen Pereira.
Ja.
Auch der Kampf wirklich wild und eigentlich habe ich mir schon gedacht, okay, Adesanya hat das Ding eigentlich, der hat das gut im Griff. Und dann wieder so ein unerwartetes, krankes Ende. Auch mit der Storyline, dass sie im Kickboxen schon gekämpft haben. Dass der Kampf auch ganz ähnlich ist wie ein zweiter Kickboxkampf, wo es easy lange gut geht und dann geht es ihm überhaupt nicht gut.
Ja.
Ja, wilder Kampf, auch dass Pereira jetzt Champion der UFC ist, kann man sich alles nicht ausdenken. Also das ist auch ein wilder Fight in einer ganzen Reihe wilder Fights dieses Jahr. Deswegen haben wir diese Top 5 Jahresrückblick auch gemacht, weil es passieren so viele coole Kämpfe in einem Jahr.
Voll.
Und man vergisst es dann oft und die gehen ein bisschen unter. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir schauen uns doch mal an, was in dem Jahr insgesamt passiert ist. Waren viele coole Kämpfe dieses Jahr.
Also
es waren jetzt nur 5, aber es hätten 20 auch sein können.
Ja, genau. Zum Beispiel Nate Diaz gegen Ferguson.
Ja, auch dicker Kampf.
War mega, mega cool.
Ja,
ich habe auch noch die Top 5 Podcast-Momente.
Um Himmels Willen.
Ja, die mache ich mega kurz. Ich muss sagen, 5 Gäste, die mich sehr beeindruckt haben in dem Jahr, war Nummer 5 Ismail Narudiev.
Mhm.
Leider verloren jetzt bei Brave.
Aber auch gut gekämpft und dann...
Sehr, sehr knapp. Sehr, sehr, sehr schnell verloren leider, aber ja, können wir nichts machen.
Es ist ihm auch sehr gut gegangen, bis es ihm nicht gut geht.
Ja, hat mir echt leid getan, aber ich habe es total cool gefunden, dass er mir erzählt hat, dass er gern Liebeslieder rappen will. Und das fand ich extrem cool. Nummer 4, Johnny Walker. Einfach nur so ein Topstar, hat sich so viel Zeit genommen für das Interview, war so sympathisch, hat mir erzählt, er hat Chemical Engineering studiert.
Okay.
Er ist mega gescheit, super sensibel, was ich überhaupt nicht gewusst habe, sehr aufmerksam und ruhig. Der hat einen Orgenstart ins Business gehabt eigentlich, ist in Irland gestrandet. Der Manager hat ihn nicht mehr bezahlt, hat kein Geld gehabt, ist nicht weggekommen aus Irland, hat kämpfen müssen, hat für 400 Euro gekämpft, damit er irgendwie sich durchessen kann. Er hat nichts gehabt, er hat teilweise gehungert, bis er irgendwann einmal so gut war, dass er halt wirklich gute Kämpfe gekriegt hat. Also völlig verrückte Geschichte von Johnny Walker, die ich davor noch nie gehört habe. Dann Nummer 3, Michaela Kordaskova. Einfach Profiboxerin, die 850 Kilometer in 3 Wochen für den guten Zweck gelaufen ist. Das heißt, jeden Tag ein Marathon. Also sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Mm. Kann man sich nachhören in Podcast-Folge 63. Die Nummer 2, was mir extrem gut gefallen hat, war die Cutwoman, Katharina Lürzer. Erste Cutwoman Österreichs, die ist damals eigentlich zu dem Sport gekommen, weil sie lernen wollte, also zu verteidigen. Sie ist mit einer Freundin weg gewesen und ist überfallen worden. Ei. Und dann hat sie versucht, Selbstvertrauen aufzubauen.
Hat mich auch schon mal bandagiert.
Genau, gute Frau.
Gute Frau.
Ja, und die Nummer 1 war jetzt vor kurzem, Podcast-Folge 89, Christina Hammer. Die ist einfach Profiboxerin mit 20, die jüngste deutsche oder überhaupt Boxweltmeisterin geworden. 9 Jahre und 24 Kämpfe unbesiegt. Hat gegen die einzige Niederlage von 30 Kämpfen war gegen Clarissa Shields, was völlig irre ist.
Das ist okay.
Ja, und sie war die erste Boxerin, die einen WM-Titel in Amerika verteidigen konnte, nach Max Schmeling 1931. Und auf einer Stufe mit Max Schmeling zu stehen, das ist schon echt irre.
Mit 20?
Ja, also da war es dann, genau. Ja. Und völlig verrückt, sie ist einfach so unglaublich stark, intelligent und cool, sympathisch. Es war einfach, ja, ich will nicht sagen Hammer, weil das wäre Klischee, aber es war richtig, richtig cool. Und das hat mich echt extrem gefreut. Und das war meine Top 5 Podcast-Momente in dem Jahr. Und Michelle, wir müssen ins Training. Es hat mega viel Spaß gemacht das Jahr. Danke für die Zeit.
Danke dir, Silvana. Du machst die ganze Arbeit, ich rede nur blöd.
Ja, macht Spaß mit dir.
Das haben die Leute wahrscheinlich vermutet da draußen. Die haben sicherlich gedacht, dass das wirklich geil ist. Aber ja, vielen Dank an die, dass sich das alles angehört haben. Und wir machen nächstes Jahr einfach da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben, oder?
Genau, wir freuen uns drauf. Frohe Weihnachten.
Nur lass uns das wieder im Hero aufnehmen.
Auf jeden Fall, freue mich schon. Nächstes Mal im Podcast-Raum hoffentlich.
Podcast-Raum. Leute, habt es gehört. Es sollte im Hero einen Podcast-Raum geben.
Ja, gestört, oder?
Er ist noch nicht
richtig,
ganz fertig.
Richtig cool.
Das ist Frechheit. Eigentlich eine Frechheit.
Das ist super cool.
Hauptsache, wir haben die Matten, aber warum ist der Podcast-Raum?
Ja, Wahnsinn, gell? Sollten es echt einmal aufbauen.
Falsche Prioritäten.
Ja, aber Michelle, was ist mit deinem Gastrobereich? Ich habe noch immer kein Essen gekriegt dort. Du bist doch der Chef dort.
Kritik gesagt, ich nicht willkommen. Nein, es ist eine komplizierte Situation.
Okay.
Das Magdamt, die sitzen sie im Nacken und so, das ist alles schwierig. Wir müssen noch Hygieneschulungen machen und Schilder anbringen und Allergenkennzeichnungen und so, das ist nicht trivial.
Und da haben wir einiges vor im neuen Jahr.
Die Kollegin vom Magdamt ist sehr nett, aber sehr streng, also da müssen wir wirklich müssen wir Gas geben.
Cool, ich freue mich, wenn alles läuft. Wir sehen uns bald wieder und ich wünsche dir eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten.
Euch auch, Silvana. Danke. Ciao, Leute.
Das war Podcast Folge 90, Fight Report Nummer 21 mit Michael Riesch. Ins 2022er Jahr sind wir gestartet mit Daniel Schordier, der uns von seiner Autoimmunerkrankung erzählt hat und wie er sie durch Ernährung in den Griff bekommen hat. Wir haben auch gehört von Adin Buljubasic und seine Geschichten aus dem Knast, von Umar Chambekov, der nicht Skifahren konnte und gleich zum Beginn beim ersten Mal Skifahren die schwarze Piste runtergedüst ist und nicht gewusst hat, was schwarz eigentlich bedeutet. Wir haben so viel spannende Geschichten auch gehört von Darko, seiner Flucht aus Bosnien, von dem Bosnienkrieg, mit dem letzten Bus ist er aus Sarajevo rausgekommen. Wir haben von der Archäologin Nina Scheucher gehört, von unserem einsamen türkischen Kämpfer Selim Lee, von Roberto Datri, der sich für den Kinderschutz einsetzt, von Matthias Brehofer und seinen Schwertkampfkunst-Hobby, ganz viele weitere wie Hermann Laurenz Roth oder Lukas Kreuz oder Ian Gonzales. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Wer nochmal Lust hat, sie anzuhören, einfach auf den Podcast gehen und nochmal alle durchklicken. Sonst sehr viele coole Gäste dabei. Ich freue mich schon sehr auf 2023, da wird es auch wieder super. Wir starten gleich mit einem Kracher in das neue Jahr und ich freue mich schon sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid beim Unschlagbar Ehrlich Podcast. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Wir hören uns bald wieder, bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.